Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten heute in einer etwas geänderten Wagenreihung, denn die Ministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie Arbeit und Soziales haben sich krankheitsbedingt abgemeldet, verfolgen also den Livestream. Und deswegen haben wir das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gebeten, hier vorne auf dem Podium Platz zu nehmen. Vielen Dank. Wir können direkt mit Fragen starten. Wer möchte? Frau Kollegin, bitte.
Ja, Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage an das Justizministerium. Können Sie sagen, in was für einem Stadium sich die Pläne zur Gesellschaft mit verbundenem Vermögen im Moment befinden? Gibt es da schon Eckpunkte oder sogar schon Referentenentwurf?
Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig hat sich dazu ja auch gegenüber dem Handelsblatt erst kürzlich geäußert und da auch klargemacht, dass wir einen Vorschlag gerade unter Hochdruck erarbeiten. Das ist der Sachstand.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? Dann Herr Steiner.
Ja, ich weiß gerade nicht ganz genau. Ich vermute, es richtet sich an Herrn Bowinkelmann, aber vielleicht auch an das BMDS. Es geht um die Amazon-Ausfälle.
Dann müssten wir einmal tauschen.
Ja, vielleicht kommt BMDS einfach kurz nach vorne, dann ist auch... So, seit heute Morgen gibt es extreme Störungen bei verschiedensten Amazon-Services, die unter anderem viele Anbieter betreffen, auch staatliche Stellen. Ich würde gerne wissen, inwieweit sind auch Angebote der Bundesregierung durch diese großflächigen Ausfälle mit betroffen und inwieweit könnte man dem auch abhelfen?
Ja, also wir sind ja grundsätzlich zuständig
für die... Moment, so, jetzt habe ich es.
Wunderbar. Genau, wir sind ja grundsätzlich zuständig für die IT in der Bundesverwaltung. Da liegt ja jetzt nach dem neuen Zuschnitt auch bei uns die Aufsicht. Ich weiß, dass die Sicherheitsbehörden sowas auch immer im Blick haben, das BSI zum Beispiel. Bei uns ist das bislang, muss ich ehrlich sagen, noch nicht großflächig aufgelaufen, aber ich mache mich da gerne schlau.
Könnte es sein, dass die Kommunikation zu Ihnen nicht mehr funktioniert und Sie es deswegen noch nicht bemerkt haben?
Wir beobachten das. Ich reiche das nach, sobald ich das kann.
Unter Umständen ein angenehmer Zustand.
Also ich kann nur sagen, dass ich Ihnen noch nichts über mögliche oder etwaige Ausfälle mitteilen kann, die es gegebenenfalls gibt oder noch geben könnte. Derzeit ist nichts bekannt hierzu.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt, Herr Rinke?
Das Digitalministerium gerade vordersitzt, okay. Hätte ich eine Frage an Herrn Druckenthaler. Und zwar häufen sich die Berichte, dass in den USA die Strompreise für Verbraucher extrem stark steigen durch den starken Anstieg der Zahl von Rechenzentren und deren enormen Bedarf an Strom. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie groß denn eigentlich die Sorgen hier in der Bundesregierung sind, dass durch diesen Ausbau der Rechenzentren, der ja auch hier kommen soll, möglicherweise die Stromnetze so belastet werden, dass die Preise für die Verbraucher steigen.
Also zunächst mal sind ja Rechenzentren auch eine entscheidende Größe, die wir, also den Ausbau wollen wir auch bewusst vorantreiben, weil wir Rechenpower brauchen, um künstliche Intelligenz in Anwendung zu bringen. Wir arbeiten zusammen unter anderem mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber auch dem BMFTR an einer Rechenzentrenstrategie. Und da wird auch die Frage von Strompreisen, von Energiebedarf adressiert werden.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, vielleicht an Sie und an das Wirtschaftsministerium. In den USA gab es ja auch solche Planungen und ganz offenbar haben die nicht funktioniert. Das heißt, die Rechenzentren wurden in einem sehr schnellen Tempo ausgebaut, die dafür nötigen Kraftwerke aber nicht. Was gibt uns die Garantie, dass das hier bei uns nicht so ist?
Also wir beobachten die Situation natürlich auch, gerade auch in den USA, die ja auch für sich einen Führungsanspruch formuliert haben beim Thema künstliche Intelligenz. Und wenn man sich den AI Action Plan der USA anschaut, dann ist ja da auch gerade die Frage nach Rechenleistung und Strombedarf adressiert. Und genauso werden wir das hier für unseren Bereich tun. Deswegen, wir arbeiten an der Rechenzentrenstrategie und schauen uns da den Energiebedarf auch ganz genau an.
Möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen?
Tatsächlich keine Ergänzung.
Gut. Dann Herr Steiner noch mal dazu.
Ja, aber ich würde gerne beim Wirtschaftsministerium trotzdem bleiben, denn das Wirtschafts- und Energieministerium ist natürlich sachlogisch zuständig und hat sich auch in der Vergangenheit ganz intensiv eben mit der Frage von Stromverbrauch durch Rechenzentren beschäftigt. Also da würde mich jetzt schon interessieren, ob Sie da in irgendeiner Form einen erhöhten Handlungsbedarf zumindest derzeit erkennen können angesichts der Rechenzentrenpläne, die ja auf dem Tisch liegen, sowohl aus Sicht Wirtschaft als auch aus Sicht Politik gewünschtermaßen.
Also unsere Position zur Stromversorgung kennen Sie, glaube ich, ganz grundsätzlich. Was das Thema Rechenzentrum betrifft, müsste ich an der Stelle sagen, dass ich Ihnen das nachreichen würde, sollten wir dazu was haben.
Das werden Sie mit Sicherheit, dann freuen wir uns auf die Nachlieferung.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? Dann gehen wir von uns aus gesehen auf Herr Rinke.
Nee, nicht zu dem Punkt.
Nicht zu dem Punkt. Wir gehen auf die Fensterseite. Bitte schön.
Jens Thurau, Deutsche Welle. Frau Deschauer, der Botschafter aus Georgien, Herr Fischer, ist zurückgerufen worden. Ist das eine vorübergehende Maßnahme? Hat das auch mit der Person von Herrn Fischer zu tun? Und wie beurteilen Sie die Lage gerade in Georgien?
Ja, besten Dank. Wir haben uns dazu ja gestern in den sozialen Medien geäußert, auch den Anlass dargestellt, dass von georgischer Seite seit geraumer Zeit gegenüber der EU, aber auch gegenüber Deutschland und ad personam gegenüber dem deutschen Botschafter in Georgien, der die Haltung der Bundesregierung dort vertritt, mit verbalen Attacken vorgegangen wird. Und deswegen hat das Auswärtige Amt, der Außenminister, entschieden, dass der Botschafter zu Konsultationen, das sind Gespräche, dann hier im Auswärtigen Amt zurückberufen wird. Nun ist er jetzt hier, er ist gestern angekommen. Ich würde sagen, lassen Sie mal im Verlauf der kommenden Tage die Gespräche stattfinden und dann können wir hier vielleicht uns noch mal in Folge dazu austauschen.
Eine Nachfrage, Herr Cornelius, wie besorgt ist denn der Bundeskanzler, wenn er gerade auf Georgien blickt?
Die Stabilität des Südkaukasus und auch Georgiens liegt uns sehr am Herzen, auch der europäische Annäherungsprozess Georgiens. Wir verfolgen die innenpolitische Entwicklung sehr genau. Der Bundeskanzler hat sich jetzt in jüngster Zeit nicht dazu geäußert, aber Sie können sicher sein, dass die Bundesregierung insgesamt die Annäherung Georgiens an die Europäische Union fördert und auch erwartet. Dazu sind Ziele gesetzt, die Georgien erreichen muss. Wir haben ein Interesse an einer engen Anbindung. Dazu gehört halt die innenpolitische Öffnung auch und die Transparenz, die notwendig ist, inklusive der Wahlprozesse, die wir damals bei den Wahlen auch entsprechend kommentiert haben.
Herr Rinke dazu.
Ja, Frau Deschauer, noch mal eine Nachfrage, damit man uns die Dimension vielleicht ein bisschen klarer wird. Ist er der einzige Botschafter, der zurückgerufen wurde, weil die georgische Regierung, Sie haben es ja eben am Anfang erwähnt, natürlich generell gegenüber der EU kritischer geworden ist? Es gab ja auch einen Vorfall mit der finnischen Außenministerin, die irgendwie mit einer Strafe belegt wurde, weil sie die Demonstranten besucht hat. Also ist er der einzige oder gibt es da eine EU-weite Absprache, dass man möglicherweise auch weitere Botschafter zurückruft?
Also Aussagen zu anderen Botschaftern und Botschaften und Ländern würde ich jetzt hier nicht treffen wollen. Ich kann mich noch mal schlau machen, inwiefern es da etwas zu berichten gibt. Ich kann aber ganz klar sagen, dass im EU-Kreis natürlich es eine große Solidarisierung gibt gegenüber auch Deutschland und dem deutschen Botschafter in Tiflis, der in besonderem Maße von verbalen Attacken, die unbegründet sind, betroffen ist. Und wir dann natürlich jetzt in den kommenden Tagen und heute findet ja auch ein RFAB statt, uns zum Thema Georgien auch im EU-Kreis fortlaufend abstimmen.
Weitere Fragen zu Georgien? Dann gehen wir wieder auf die Fensterseite.
Jetzt. Vielen Dank, Nico Fechtner, DTS. Frage an den Regierungssprecher oder das AA zum Thema Nahost. Die Waffenruhe in Gaza hat sich ja bereits als sehr brüchig erwiesen. Was bedeutet das für die weiteren Elemente des 20-Punkte-Plans, wie die Entwaffnung der Hamas, die ja noch als viel komplizierter gelten?
Ja, die Einschätzung teile ich. Wir haben die Situation sehr genau beobachtet in den letzten Stunden und Tagen. Der zeitweilige Bruch der Waffenruhe wurde von der Bundesregierung mit Sorge zur Kenntnis genommen. Wir erwarten, dass alle Parteien ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, vollständig und unverzüglich auch nachkommen. Der Waffenstillstand muss halten und gleichzeitig muss auch die humanitäre Lage verbessert werden. Sie haben ja vielleicht Anlass und Folgen der diversen ja auch genetischen Auseinandersetzungen dort jetzt nochmal zur Kenntnis genommen. Wir wissen, dass die Entwaffnung und vor allem die weiteren Schritte in dem 20-Punkte-Plan ein sehr langfristiger Prozess darstellen. Das wird nicht über Nacht zu lösen sein. Und die Erfahrung der letzten Stunden hat gezeigt, dass das recht schwierig werden wird.
Zusatz.
Ja, bitte.
Nun sind die Geiseln ja frei. Inwiefern verändert das die Vorzeichen für mögliche weitere israelische Offensiven?
Ich glaube, dass die Verabredungen aus der Waffenstillstandsvereinbarung konkret und klar sind. Und insofern sind alle Parteien aufgefordert, sich daran zu halten, auch die Hamas oder andere Kämpfer, die im Gazastreifen die Provokationen ausgelöst haben.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann hat Herr Ayash eine Frage zu Gaza angemeldet. Bitte schön.
Meine Frage, der Kollege hat schon gefragt wegen Gaza, aber gestern war eine Massaker in Rafah. Rafah ist ein Ort in Gaza. Vertraut die Bundesregierung dieser Netanyahu eigentlich, erhalten seinen Waffenstillstand? Gibt es Vertrauen davon?
Ich habe mich eben geäußert.
Ich weiß, auch die Bundesregierung haben Soldaten, die eine Beobachter nach Gaza geschickt.
Ich habe mich eben geäußert über die Entwicklung der letzten Tage und Stunden und wiederhole, dass die Bundesregierung alle Parteien sehr deutlich aufruft, sich an die Verabredungen zu halten. Waffenstillstand kann nur wachsen und das Vertrauen kann nur wachsen, wenn der Waffenstillstand eingehalten wird. Wenn momentan Grenzen getestet werden oder Bruchstellen getestet werden, dann findet das unsere Verurteilung.
Zusatz, Herr Ayash.
Entschuldigung, Sie reden immer über Hamas. In Rafah, die sind nicht alle Hamas. Das ist über 2 Millionen Menschen. Die sind, gehören nicht zu Hamas. Immer Hamas, immer Hamas. Was ist das? Wo ist ihr Vertrauen? Wo ist die Verantwortung für die Menschen dort? Es ist nicht nur die Israelis.
Zu den Details der jeweiligen Provokationen kann ich jetzt keine Aussage treffen. Wir beurteilen die Lage insgesamt und dazu habe ich mich geäußert.
Dann Herr Jung.
Ja, auch zum Thema Gaza, aber ans BMZ. Da gab es schon eine Berichterstattung, dass die letzte funktionierende Kläranlage Gazas von israelischen Streitkräften angezündet und zerstört wurde. Und das sei nach dem Waffenstillstand passiert, wie amerikanische und israelische Medien berichten. Und Sie hatten, glaube ich, auch schon bestätigt, dass irgendwie 85 Millionen Euro an deutschen Geldern da reingeflossen waren. Die Frage war jetzt aber nur noch offen geblieben, ob das BMZ von Israel Kompensation einfordern wird für die Zerstörung.
Also es ist richtig, das BMZ hat in der Vergangenheit den Bau und den Betrieb von 2 Kläranlagen in Gaza, die dringend notwendig sind, für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser unterstützt. Der genaue Zustand beider Anlagen konnte auch aufgrund der andauernden Kampfhandlungen bisher nicht genauer untersucht und beziffert werden. Auch zu den möglichen Anschuldigungen, die Sie gerade in den Raum gestellt haben, können wir daher keine Stellung nehmen. Es ist von veraltetem Bildmaterial, was uns vorliegt, ersichtlich, dass es Schäden an den Anlagen gibt. Wie genau die sich auswirken, auch auf den weiteren Betrieb, können wir von hier aus der Ferne nicht beurteilen. Das bedarf genauerer Inspektion, sobald die Lage das zulässt.
Zusatz, Herr Jung?
Aber Sie werden ja die israelischen Medienberichte gesehen haben, wo israelische Soldaten auf Social Media Fotos von sich posten vor dieser Anlage und dann darauf schreiben, one last memory, also eine letzte Erinnerung an diesen Gaza-Krieg. Und die Zerstörung ist offensichtlich, wenn man sich die Bilder von vor Ort von palästinensischen Kollegen ansieht. Wie ist denn generell die Regelung, wenn es da quasi durch Kriegshandlungen einer Seite Zerstörung gibt? Ist denn da eine Kompensation angesagt?
Also zu dem genaueren konkreten Einzelfall kann ich über das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, keine konkreteren Informationen liefern. Aktuell besteht nicht eine Situation, in der wir der Frage möglicher Schadensersatzkompensationen hier nachgehen.
Dann Herr Rinke zu Gaza-Schrägstrich.
Ja, danke. Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne gefragt nach der deutschen Hilfe und den Voraussetzungen, die dafür gegeben sein müssen. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, welche deutschen Aktivitäten jetzt kommen können, wenn diese Waffenruhe und die 20 Punkte nicht umgesetzt werden. Also fließt die humanitäre Hilfe jetzt überhaupt ab, wenn weiter gekämpft wird? Und wann soll eigentlich die Wiederaufbaukonferenz stattfinden? Oder hat man diese Pläne erstmal jetzt nach hinten gestellt?
Danke. Nein, diese Pläne sind nicht nach hinten gestellt. Es gibt aber auch keine Konkretisierung der Situation, die wir jetzt vorbeschrieben haben. Nach wie vor gibt es die Planung, dass die humanitäre Hilfe und vor allem der Wiederaufbau koordiniert wird, initiiert auch durch eine Wiederaufbaukonferenz, die maßgeblich in ägyptischer Initiative liegt. Die Pläne sind nicht weiter konkretisiert worden, weil wir wirklich erst in Phase 1 sind. Und diese Phase 1 sieht die Stabilisierung vor und wie fragil das ist und wie unsicher das ist, haben wir ja die letzten Tage und Stunden gesehen.
Ich kann vielleicht aber wirklich nur quasi flankierend sagen, dass wir natürlich in Phase 1 sind, uns aber auch natürlich insgesamt als Bundesregierung mit EU und internationalen Partnern Gedanken machen, in verschiedenen Phasen natürlich auch verschiedene Aufgaben auf uns zukommen. Kurzfristige Aufgaben, in denen auch Deutschland natürlich eine besondere Rolle hat, ist, dass die humanitäre Lage vor Ort rasch verbessert werden muss. Wir unterstützen die UN-Organisationen dabei, das wissen Sie, und haben erst kürzlich weitere 29 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Die Mittel gehen an das Welternährungsprogramm, an UNICEF und die WHO. Natürlich gibt es auch drängenden Bedarf im Gesundheitsbereich. Da prüfen wir auch ein vertieftes Engagement, wie Gesundheitsdienste, die lebensnotwendig sind für die Menschen, wiederhergestellt werden können. Der Regierungssprecher sprach gerade von der Wiederaufbaukonferenz in maßgeblicher Initiative der ägyptischen Regierung, die Perspektive stattfinden soll, aber natürlich in einer zu einem Zeitpunkt, wo wir auch über Wiederaufbau sprechen können. Und mittel- bis langfristige Aufgaben insgesamt sind natürlich einen Beitrag zu leisten, öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen und den Aufbau von palästinensischen Kapazitäten für Verwaltung dazu beizutragen. Also das kann man vielleicht auf so einer Zeitschiene sehen, dass dies die Aufgaben sind, vor der die internationale Gemeinschaft unterstützend jetzt steht.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, entweder an Frau Deschauer oder Herrn Cornelius. Gestern Nachmittag wurden bei einem Raketenangriff auf ein Medienzentrum in Gaza, das auch langjährig für das ZDF arbeitet, ein Ingenieur und ein 8-jähriges Kind getötet. Das ZDF protestiert gegen diese Form von Angriffen. Schließt sich die Bundesregierung diesem Protest an oder wie agiert sie da?
Herr Jessen, wir sind genauso erschüttert wie das ZDF. Ich habe die Nachricht darüber und die Berichterstattung, die Medienberichterstattung und dann auch die Berichterstattung über die Äußerungen der ZDF-Chefredaktion zur Kenntnis genommen. Der Nachricht über den Beschuss und auch die Tötung von zwei Menschen, darunter ein 8-jähriges Kind, ist zutiefst erschütternd. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass der Vorfall untersucht werden soll. Das ist wichtig und das ist auch notwendig. Und wir haben in der Vergangenheit hier und an anderer Stelle, das wissen Sie immer wieder, betont, dass humanitäre Helfer, Journalisten, dies waren Mitarbeiter einer Produktionsfirma, die mit Journalisten zusammenarbeiten, Rettungskräfte, insgesamt Zivilisten natürlich unter besonderem Schutz stehen. Das ist die Haltung der Bundesregierung grundsätzlich und auch in diesem Fall?
In der Vergangenheit war es nicht selten so, dass seitens israelischer Institutionen Untersuchungen angekündigt wurden, aber am Ende dann Ergebnisse zumindest hier nicht bekannt wurden. Werden Sie in diesem Fall darauf dringen, dass Sie über Untersuchungsergebnisse in Kenntnis gesetzt werden und die dann gegebenenfalls auch weiterreichen?
Lassen Sie doch erstmal die Untersuchung, die notwendig ist, vonstatten gehen und dann werden wir uns hier sicher darüber austauschen.
Frau Klassen.
Ja, genau zu diesem Punkt, entweder an Frau Deschauer oder Herrn Cornelius. Sprechen Sie das Thema Zugang für unabhängige Berichterstatter in den Gazastreifen an bei Ihren Gesprächen mit Israel und wie ist da die Reaktion, die man da bekommt? Sollten Sie das ansprechen?
Das tun wir grundsätzlich und seit geraumer Zeit. Ich werde aber nicht ergänzend aus vertraulichen Gesprächen mit Gesprächspartnern anderer Regierungen berichten, weil das eine Forderung der Bundesregierung ist, dass natürlich internationale Berichterstattung, Journalistinnen und Journalisten Zugang zu Gebieten haben müssen, auch zu Krisen- und Kriegsgebieten, aus denen berichtet werden muss, ist völlig klar. Das ist die Haltung der Bundesregierung.
Zusatz?
Ganz kurz noch, welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus, dass dieser Wunsch, den Sie da herantragen an die israelische Regierung und womöglich tun es ja auch andere, bisher nicht gefruchtet hat? Und kennen Sie einen anderen bewaffneten Konflikt, in dem das in dem Ausmaß stattfindet, dass eben das begrenzt wird oder verhindert?
Also ich mache jetzt hier keine Konfliktvergleichungsanalyse, sondern ich sage, was die Haltung der Bundesregierung ist und unsere Forderung und unsere Schlussfolgerung daraus ist, dass wir mit besonderem Nachdruck dies weiter fordern werden.
Herr Jung, noch mal dazu.
Ich wollte schon nur in Bezug auf die Forderung nach Untersuchung, was Herr Jessen gerade angesprochen hat, das hören wir öfter vom AA und der Bundesregierung, dass sie nach Untersuchungen fordern. Haben Sie denn in den letzten 2 Jahren schon mal entsprechende Berichte bekommen?
Ich glaube, ich habe eben gerade gesagt, Herr Jung, dass ich zur Kenntnis bekommen habe, dass die israelische Seite ihrerseits eine Untersuchung darüber anstellen möchte und dass wir das wichtig und richtig finden und dass das auch in unserem Interesse ist.
Ja, aber einfach untersuchen ist ja das eine. Am Ende geht es ja darum, was die Ergebnisse sind. Und Sie fordern ja quasi von dem Angeklagten, dass er selbst diese Tat untersucht. Haben Sie denn mal von der IDF, von Israel, Berichte bekommen, damit Sie sich eine abschließende Meinung bilden?
Ich werde jetzt hier keine kontextlosen einzelnen Aussagen hier treffen. Sie fragen hier sehr, sehr generisch. Wenn ich Ihnen dazu etwas Konkretes nachreichen kann, dann mache ich das gerne. Ansonsten, glaube ich, haben wir uns hier über den aktuellen Fall ausgetauscht, der uns als Bundesregierung sehr schockiert hat und wo auch im Zentrum steht, dass wir natürlich den Angehörigen und Freunden und dieser beiden getöteten Menschen unser Beileid aussprechen.
Dann wechseln wir das Thema. Bitte schön.
Eine Frage an Herrn Harms vom BMVG.
Meinte eigentlich den Kollegen neben Ihnen?
Ach so,
oder habe ich das?
Entschuldigung.
Falsch.
Wir teilen uns das gut auf.
Ja, bitteschön.
Eine Frage zum Gebäudeenergiegesetz ans Wirtschaftsministerium. Wann können wir uns denn darauf freuen, dass da die Eckpunkte vorgestellt werden? Wird es noch in diesem Jahr soweit sein?
Vielen Dank. Also Ziel der Bundesregierung ist ja, wie Sie wissen, so bald wie möglich einen Gesetzentwurf zum GEG vorzulegen. Das BMWI ist dazu hausintern auch bereits in Gesprächen. Im Anschluss werden wir dann mit dem BSB gemeinsam Vorschläge ausarbeiten. Ich muss Sie hier noch ein bisschen um Verständnis bitten, was die Zeitachse angeht.
Zusatz gern.
Bitte.
Gibt es denn schon, also können wir uns darauf freuen, dass es eine Novellierung sein wird oder wird das Gebäudeenergiegesetz komplett neu aufgesetzt?
Wie gesagt, auch hier muss ich Sie noch mal um Verständnis bitten, dass wir zu den Details aktuell noch nicht vorgreifen.
Dann gucken wir ja mal, ob das jetzt mit dem Teilen klappt.
Ja, Moira, ARD Hauptstadtstudio. Frage an Herrn Harms, BMVG. Es gibt einen Medienbericht darüber, dass Deutschland F-35-Kampfflugzeuge in den USA bestellen will. Können Sie die Meldung erst einmal bestätigen und welche Details können Sie dazu uns sagen?
Also ich kann bestätigen, dass wir 35 F-35 bestellt haben. Das ist ja auch der aktuelle Sachstand. Wir haben die Berichterstattung von heute Morgen, auf die Sie anspielen, zur Kenntnis genommen. Hier wird er aus vermeintlich geheimen Unterlagen für den Haushaltsausschuss zitiert. Meine Antwort auf Ihre Frage wird Sie nicht überraschen, losgelöst vom Einzelfall und auch unabhängig von dem betroffenen System kann ich mich hier zu Beschaffungsvorhaben grundsätzlich nicht äußern. Bottom line ist, dass ich die Absicht einer Ergänzungsbeschaffung von 15 oder mehr F-35 über die 35, die wir bestellt haben, hinaus hier heute nicht bestätigen kann.
Zusatz, Herr Maurer?
Können Sie sagen, welche Bedeutung die F-35 für Deutschland haben?
Ja, das kann ich gerne nochmal tun. Die F-35 wird ja die Nachfolge des Waffensystems Tornados antreten. Der Tornado ist ja der Jagdkampfbomber, den wir schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich in der Bundeswehr fliegen. Und die F-35 wird ein großes Teil des Aufgabenportfolios des Tornados übernehmen. Unter anderem stellen wir mit der F-35 zukünftig auch die nukleare Teilhabe in der NATO sicher.
Herr Jessen dazu.
Herr Harms, weil Sie eben sagten, vermeintlich geheime Unterlagen. Das Wort vermeintlich stellt das in Zweifel. Meinten Sie das so, dass es vielleicht doch keine geheimen Unterlagen sind? Das
sind, wenn es diese Unterlagen gibt, das wollte ich damit sagen, dann sind es geheime Unterlagen. Und von daher werde ich da sicherlich oder würde ich aus solchen Unterlagen hier auch nicht zitieren, wenn ich gefragt würde.
Können Sie etwas dazu sagen, welchen Charakter die in Rede stehenden F-35 haben? Trump hatte früher mal die ausgelieferten oder bestellten F-35 als B-Ware bezeichnet. Befinden wir uns jetzt hier in der Diskussion wiederum von B-Ware oder A-Ware oder C-Ware?
Also die Äußerungen von Trump sind mir nicht bekannt und ich würde die hier auch nicht kommentieren. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Flugzeug das richtige Modell zur richtigen Zeit ist. Sie wissen aber, dass wir auf einem anderen Strang ja auch an europäischen Lösungen arbeiten.
Herr Jung, bitte.
Ja, ich hoffe, Ihnen sind Ihre eigenen Aussagen bekannt. Am 12. Juli haben Sie hier gesessen. Da wurde auch schon zu den 15 gefragt. Da haben Sie uns hier gesagt, es gibt aktuell im BMVG keine Planungen, über die bereits vertraglich vereinbarten F-35 hinaus weitere F-35 zu beschaffen. Möchten Sie das noch wiederholen?
Ja, habe ich doch gerade getan. Ich habe gesagt, ich werde hier nicht bestätigen, dass die Absicht einer Ergänzungsbeschaffung weiterer F-35 besteht.
Also das gilt immer noch, dass das BMVG nicht plant, weitere F-35. Weil jetzt sagen Sie ja nur, Sie möchten das nicht bestätigen, die Berichterstattung. Das ist ja was anderes als das, was ich...
diese Berichterstattung, Michael Jung, und ich bestätige sie nicht und ich dementiere sie nicht. Es gibt heute hier nichts Neues in der Sache mitzuteilen.
Herr Rinke.
Herr Rahms, Sie haben eben schon gesagt, europäisches Projekt. Ich hätte ganz gerne nochmal den Zusammenhang zwischen Beschaffung von F-35, egal jetzt wie viele, und dem Projekt FCAS nachgefragt. Also heißt das, dass wenn man viele F-35 bestellt, dass dann das FCAS-Projekt weiter nach hinten rutscht oder ist das davon komplett unabhängig?
Klare Antwort, nein. In der Luftwaffe der Zukunft werden beide Systeme beheimatet sein. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die F-35 die Nachfolge für den Tornado antritt. FCAS wird dann irgendwann einmal den Eurofighter ablösen. Beide Flugzeuge sind der Träger unterschiedlicher Fähigkeiten. Und Sie wissen, dass FCAS ja dann auch ein Luftkampfsystem der sechsten Generation sein wird, bestehend aus einer bemannten Plattform, aber auch das wird befähigt sein zum Verbund oder zu verbundenen Operationen auch mit unbemannten Systemen, eingebunden auch in eine Combat-Cloud. Also beide Typen werden für unterschiedliche Rollen beschafft und sie werden ja auch mit einem signifikanten zeitlichen Versatz zulaufen. Die F-35, die ersten Maschinen ja schon geplant 2027 und FCAS natürlich dann mutmaßlich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, gibt es eigentlich einen neuen Termin für das Treffen der drei Verteidigungsminister?
Kann ich heute hier auch noch nicht bekannt geben. Sie kennen die Zeitlinien. Bis Ende des Jahres wollen wir uns ja ins Benehmen setzen mit unseren Partnern, wie es im Programm FCAS weitergeht. Neben Spanien ist Frankreich ja ein beteiligter Partner. Sie wissen, dass wir seit letzter Woche in Frankreich eine neue Regierung haben. Minister Pistorius hat sich letzte Woche am Rande des Verteidigungsministertreffens erstmals mit seiner neuen französischen Amtskollegin ausgetauscht. Und alle Beteiligten arbeiten jetzt sehr schnell darauf hin, dass wir diesen Termin zeitnah dann auch realisieren können.
Herr Steiner dazu?
Ja, ich habe noch so ein bisschen Schwierigkeiten, den Zahlen zu folgen, Herr Harms. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatten wir zuletzt so etwa 80 Panavia-Tornado noch in der Luft, also flugfähig in irgendeiner Form. 35, F-35, haben Sie jetzt bestätigt, sind bestellt. Und irgendwann kommt FCAS und löst dann das Delta dazwischen auch noch ab? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Oder ist das die 45, die da sozusagen jetzt rein rechnerisch fehlen gegenüber den bisherigen Tornados, sind die durch Eurofighter ausgeglichen oder werden die durch Eurofighter ausgeglichen? Vielleicht können Sie es einfach mal erklären.
Na, ich glaube, der Tornado ist ja ein Luftfahrzeug, das in den 70er Jahren entwickelt worden ist. So, und die F-35 kann bedeutend mehr. Und von daher, glaube ich, muss man jetzt, oder ist diese Rechnung nicht schlüssig, dass man sagt, das, was wir außer Dienst stellen, alte Systeme, muss in gleicher Anzahl durch neue Systeme ersetzt werden. Nochmal wichtig ist, beide Flugmuster, beide Typen werden in der Luftwaffe der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, weil sie für unterschiedliche Fähigkeiten beschafft werden. Ja, und das haben wir ja auch heute, der Tornado als klassischer Bomber und der Eurofighter als Jäger. So, diese Kategorien wird es natürlich zukünftig wahrscheinlich so in dieser Form nicht mehr trennscharf geben, aber wir brauchen für beide Modelle irgendwann entsprechend auch eine Ablösung.
Dann muss ich doch nochmal nachfragen, weil Sie es eben in der Nachfolge vom Jäger 90, wie der Eurofighter ja mal ursprünglich hieß, so schön angekündigt haben, das soll sowohl bemannte als auch unbemannte Systeme als FCAS geben oder galt das auch für die F-35?
Es gilt nicht für die F-35, es gilt für FCAS. Kampfflugzeug der sechsten Generation, bemannte Plattform, aber entsprechend auch unbemannte Systeme, mit denen dieses Luftfahrzeug kollaborieren wird.
Wir bleiben auf dieser Seite des Raumes, bitteschön.
Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um den Chiphersteller Nexperia. Da gibt es ja jetzt den Streit zwischen China und den Niederlanden. Nach einem politischen Eklat droht da auch ein Lieferstopp. Davon wäre natürlich auch dann die europäische Autoindustrie betroffen, also Mercedes, BMW und Volkswagen. Wie gefährlich sehen Sie diese Lage und wie wollen Sie ausreichende Chipversorgung herstellen?
Wir haben das Vorgehen der niederländischen Regierung natürlich zur Kenntnis genommen und stehen auch im engen Austausch mit den Niederlanden und im gleichen engen Austausch mit den betroffenen deutschen Industrien und Akteuren. Grundsätzlich betrachten wir das Geschehen mit großer Sorge, auch was die Lieferketten für die deutsche Industrie betrifft. Mikroelektronik ist entscheidend für unsere Lieferketten und natürlich auch für unseren Wirtschaftsstandort. An der Stelle genau kann ich Ihnen jetzt zum Vorgehen nicht mehr sagen, außer dass wir sehr eng im Gespräch sind und uns auch grundsätzlich gegenüber China für die Interessen der deutschen Abnehmer von jetzt gesperrten Nexperia-Komponenten einsetzen.
Das heißt, wirken Sie gerade in jeglicher Form irgendwie ein oder betrachten Sie es von außen und warten ab, was passiert?
Wie gesagt, wir sind mit der Industrie im Austausch, sind mit den Niederlanden im Austausch und auch natürlich mit den europäischen Partnern an der Stelle, was grundsätzlich das Thema Exportkontrollen an der Stelle betrifft, auch im Bereich Rohstoffe. Und das machen wir auf allen verschiedenen Kanälen.
Herr Steiner dazu?
Ja, Frau Spohr, nur als Nachfrage, weil ich das einfach nicht auf dem Schirm habe, aber wenn Sie mit der Industrie schon so viel gesprochen haben, werden Sie es sicherlich wissen. Gibt es vergleichbare Fälle von Halbleiterherstellern in Deutschland, bei denen die Gefahr eines vollkommenen Technologietransfers nach China durch eben Nutzung von Mehrheiten existiert?
Dazu ist mir nichts bekannt, das kann ich nicht weiter kommentieren.
Aber würde es Ihnen bekannt sein im Hause, dann hätte die Bundesregierung jetzt spätestens nach Nexperia Schritte ergriffen oder ist da noch Beratungsbedarf?
Wie gesagt, also solche Fälle sind mir nicht bekannt, von daher spekuliere ich an der Stelle auch nicht.
Entschuldigung, Herr Rinke. Dazu?
Ja, Frau Spohr, ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn dieser Vorfall, den es gegeben hat, die Überlegungen bei Ihnen zum Aufbau von Reserven von Halbleitern, ob es dazu geführt hat, dass Sie darüber intensiver nachdenken. Eine ähnliche Debatte haben wir ja bei den seltenen Erden. Also plant das Wirtschaftsministerium, dass man über solche Reserven nachdenkt?
Vielen Dank für eine quasi staatliche Bevorratung. Was Mikroelektronik betrifft, ist mir aktuell nichts bekannt. Es gibt ja Vorschläge von der Europäischen Union, was die Bevorratung von Rohstoffen betrifft. Da sind wir auch im engen Austausch mit der EU an der Stelle, hier mögliche Maßnahmen zu treffen. Aber zu diesem Zeitpunkt kann ich Ihnen dazu noch nichts Konkreteres sagen.
Darf ich nochmal nachfragen? Bitkom hat letzte Woche gesagt, dass etliche Mitgliedsfirmen, das sind ja dann die, die Halbleiter und Prozessoren benutzen, selber jetzt angefangen haben, tatsächlich Halbleiter zu bevorraten, weil ihnen das alles zu riskant geworden ist. Mit diesen Firmen ist dann das Wirtschaftsministerium über diese Initiativen im Gespräch oder gibt es da auch eine Art von Förderung oder Absprache, wer was bevorraten sollte?
Also unsere allgemeine Förderung, was die Mikroelektronik betrifft, die kennen Sie ja, das läuft auch in dem Fall auf europäischer Ebene. Grundsätzlich sind wir immer im Austausch mit den betroffenen Unternehmen.
Herr Steiner, noch mal dazu.
Ja, ich wollte noch mal nachfragen. Bei Nexperia gab es die Warnung vor möglicherweise in China hergestellten Klonchips, die aber vielleicht andere Features oder schlechtere Produktqualitäten oder eben sogar Spionageelemente enthalten könnten aus den Niederlanden. Da wollte ich dann doch gerne mal nachfragen, ist Ihnen irgendetwas in der Hinsicht bekannt? Haben Sie irgendeine Form von Warnung an deutsche Unternehmen aussprechen müssen in dem Kontext?
Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
Gegebenenfalls dann auch, ich vermute, BMI-zuständigkeitshalber, wenn es um Cybersicherheit geht. Danke.
Könnten Sie dann nochmal die konkrete Frage genau wiederholen?
Steht ja dann im Protokoll. Aber ich schicke sie gerne nochmal per Mail nach. Danke.
Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Bitte schön.
Ich hatte eigentlich noch eine Frage zum Nahostkomplex.
Oh, Entschuldigung, das habe ich dann falsch gesehen. Dann schieben wir die nochmal eben dazwischen.
Genau, ich hatte eine Frage wahrscheinlich an Herrn Harms. Es wurde ja auch berichtet, dass jetzt 3 Bundeswehrsoldaten nach Israel geschickt wurden, in das zivil-militärische Zentrum. Können Sie vielleicht nochmal genau erklären, was Sie sich davon erhoffen, was die Aufgaben sein werden und in was für einer Befehlsstruktur die 3 Soldaten eingearbeitet sind?
Ja. Ausgangspunkt ist ja der viel zitierte 20-Punkte-Plan, der die Stabilisierung der Waffenruhe und später dann hoffentlich auch eines Waffenstillstandes darauf abzielt. Und Sie wissen, dass Deutschland einen Beitrag leisten wird zur Umsetzung dieses Plans und den darin vereinbarten Maßnahmen. Und dieser Absicht folgend entsenden wir in Kürze 3 Offiziere in das Civil Military Coordination Center. Das ist eine neue Entität, die durch das US CENTCOM, also das zuständige US-Streitkräftekommando für Nahost, jetzt eingerichtet wird. Wesentliche Aktivitäten zur Umsetzung des Plans sollen hier in diesem Zentrum zukünftig koordiniert werden. Exemplarisch möchte ich hier anführen Überwachung und Einhaltung des Waffenstillstandes, aber auch Beseitigung von Kriegslasten und die Steuerung der humanitären Hilfsleistungen. Die USA haben in der vergangenen Woche Deutschland und andere Partner gebeten, sich personell an dieser Entität zu beteiligen und Personal zu stellen. Dem kommen wir jetzt nach. Und es geht jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen erstmal darum, eine Anfangsbefähigung herzustellen. Da muss also jetzt erstmal eine Struktur aufgebaut werden. Es geht um die Vernetzung mit den relevanten Akteuren. Es geht sicherlich dann in der Folge auch darum, in allen Bereichen ein umfassendes Lagebild herstellen zu können. Und das Ganze zielt darauf ab, natürlich zur Herstellung eines sicheren Umfeldes in Gaza dann beizutragen. Wichtig ist mir nochmal zu betonen, dass das nicht gleichbedeutend ist mit einer Beteiligung deutscher Soldaten an einer Friedenstruppe für Gaza. Es werden also jetzt im Zuge dieser Maßnahme keine deutschen Soldaten nach Gaza oder ins Westjordanland entsandt. Und die weitere Beteiligung Deutschlands an diesem CCC, die wird sicherlich davon abhängen, wie sich das Aufgabenportfolio dort entwickelt, wie der daraus resultierende personelle Unterstützungsbedarf dann sein wird. Und da sind wir in enger Abstimmung mit unseren Partnern. Und gerade dafür sind eben unsere 3 Offiziere jetzt auch vor Ort, um diesen Prozess zu begleiten.
Zusatz?
Ja, die Frage zur Befehlsstruktur. Also unter welchem Kommando stehen die 3 Soldaten?
Die sind sind in der nationalen Kommandostruktur. Sie werden also nicht unterstellt. Es geht da keinen Unterstellungswechsel damit einher.
Ich würde das Thema Nahost jetzt nicht gerne noch mal aufmachen, weil ich noch eine ganze Reihe anderer Wortmeldungen habe. Ich schlage vor, dass wir damit erstmal weitermachen. Bitte schön, Herr Kollege.
Torben Lehning, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Cornelius. Wie bewertet die Bundesregierung den Verdacht, der gegen den Kulturstaatsminister Weimar formuliert wird, dass Herr Weimar in seinem Magazin Politikerreden abgedruckt hat, ohne diese vorher zu fragen?
Die Bundesregierung hat diese Berichte auch zur Kenntnis genommen. Allerdings liegt der Bundesregierung über der heutigen Stellungnahme der Weimar Mediengruppe zu diesen Vorwürfen keine weiteren Informationen vor. Insofern müssen Sie die Weimar Media Group direkt anfragen, bitte.
Zusatz, wird Herr Weimar sich denn in seiner Funktion als Kulturstaatsminister zu den Vorwürfen, die gegen ihn formuliert werden, äußern?
Dazu habe ich keine Kenntnisse.
Dann Herr Jess mit einem neuen Thema.
Ja, geht an Herrn Cornelius, Thema Stadtbild, Migration. In der vergangenen Woche haben Sie ja gesagt, die Äußerungen habe Herr Merz als Parteivorsitzender gemacht, nicht als Kanzler. Jetzt haben am Wochenende sowohl der Kanzleramtsminister als auch der Fraktionschef deutlich gemacht, dass diese Äußerungen ihrerseits doch als Kanzleräußerungen auch wahrgenommen werden. Deswegen nochmal die Frage, in welcher Weise macht sich irreguläre Migration nachvollziehbar im Stadtbild fest?
Der Bundeskanzler hat sich hier heute Morgen noch mal ausführlich dazu geäußert. Ich glaube, ich muss das hier nicht wiederholen. Das ist alles im Rahmen einer Parteidiskussion. Deswegen bin ich als Regierungssprecher jetzt nicht in der Lage, das weiter zu kommentieren.
Ja, aber wenn ein Regierungsmitglied, und zwar der Kanzleramtsminister, sich das zu eigen macht, dann sind wir auf der Regierungsebene. Und ich möchte doch gerne fragen, wie wollen Sie verhindern, dass unangenehme und belastende Erscheinungen im Stadtbild sozusagen in einer Sündenbock-Methodik irregulärer Migration oder irregulären Migranten angelastet werden kann? Wie können Sie das verhindern?
Ja, Sie wissen ja jetzt, dass wir in der Migrationspolitik als Bundesregierung auf Steuerung und Begrenzung setzen. Damit einhergeht auch das Element, dass das ein geordnetes Verfahren ist, dass es auch zu geordneten Zuständen im Lande kommt. In diesem Kontext hat sich Bundesminister Frei geäußert und auch der Bundeskanzler. Sie haben explizit auch auf ihre parteipolitischen Rollen immer verwiesen. Der Bundesminister Frei hat auf den Umstand hingewiesen, dass die hohe Zahl von Fluchtmigranten der letzten Jahre die Städte und Gemeinden vor Herausforderungen gestellt haben, vor hohe Herausforderungen gestellt haben. Das geht dabei um Integrationsfragen, um Sprachkurse, um die Frage, ob hinreichend Schule- und Kita-Plätze zur Verfügung stehen, ob Wohnungen ausreichend vorhanden sind, um natürlich auch, ob die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet ist. Das ist der Kontext, in dem diese Äußerung gefallen ist. Und die Migrationspolitik der Bundesregierung zielt darauf, dass Deutschland natürlich ein offenes Land bleibt, dass aber gleichzeitig eben irreguläre Migration reduziert wird und in diesem Rahmen eben ein öffentliches Bewusstsein auch von Sicherheit entsteht und das Gefühl, dass die Bundesregierung diese Sicherheit gewährleisten kann.
Herr Jung dazu.
Herr Cornelius, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Pawlik, hat sich auch zu Herrn Merz geäußert und hat gesagt, Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden. Das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern. Verbietet der Kanzler sich diese Kritik, weil er die ja nicht als Kanzler gemacht hat?
Ich weiß nicht, ob diese Kritik auf den Kanzler bezogen war. Insofern steht sie für sich.
War sie? Darum, weil sie es so von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung
formuliert und da hat sie ja einen Punkt gemacht, über den Sie die Integrationsbeauftragte befragen müssten.
Zusatz, Herr Jung?
Sie meint ja schon, dass der Kanzler nochmal nachfolgende Äußerungen gemacht hat. Da hat er ja unter anderem gesagt, Zitat, alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Können Sie dieses Problem, was Herr Merz gerade oder was Herr Merz damit anspricht, uns mal beschreiben? Weil es gibt ja auch, man könnte ja auch die umgekehrte Aussage machen, dass viele geflüchtete Menschen Angst vor rechtsextremen Deutschen haben nachts. Das meint Herr Merz aber nicht.
Ich glaube, die Äußerung steht für sich. Ich glaube, dass sehr viele Menschen im Land die Erfahrung haben, die der Bundeskanzler auch beschrieben hat. Es gibt Umfragen, die das auch bestätigen.
Würde mich wundern, wenn Sie diese Erfahrung selbst nicht gemacht haben. Und das schließt nicht aus, dass man natürlich im Umkehrschluss auch die Kritik, die Sie geäußert haben, beziehungsweise die Beobachtung, die Sie geäußert haben über Bedrohungen in anderen politischen Bereichen oder aus politischen Bereichen nicht genauso ernst nimmt.
Herr Steiner dazu.
Herr Cornelius, was Sie gerade gesagt haben, diese Erfahrung hat also der Kanzler gemacht, nicht der Parteivorsitzende, ja?
Ach ja, Steiner, die Äußerung hat Herr Merz explizit gekennzeichnet als eine Äußerung, die er im parteipolitischen Kontext tut. Sie haben alle mitbekommen, dass die CDU an diesem Wochenende eine Präsidiumsklausur abgehalten hat. Der Bundeskanzler hat sich vor 2 Stunden und 15 Minuten dazu geäußert. Und vielleicht gehen Sie noch mal ins Protokoll dieser Pressekonferenz oder fragen dort Ihre Fragen.
Herr Cornelius. Sie haben gerade das Wort Kanzler benutzt in dem Kontext, deswegen die Nachfrage zur Klarstellung, die ich Ihnen damit ermöglicht habe. Dann sind Sie doch glücklich damit.
Ich verstehe jetzt nicht, worüber ich glücklich sein soll, aber wenn Sie mir das nahelegen, dann bin ich es
wahrscheinlich.
Herr Jung, bitte. Sie hatten sich noch mal gemeldet?
Nee.
Dann machen wir weiter bei Herrn Fichtner, der sich auch noch mal gemeldet hatte, mit einem neuen Thema.
Genau. Frage an Herrn Cornelius zu den Wahlen in Bolivien. Was sagen Sie denn zu dem Ausgang der Präsidentschaftswahl?
Die Präsidentschaftswahlen haben wir zur Kenntnis genommen. Der Bundeskanzler wird zum geeigneten Zeitpunkt sich dazu äußern bzw. die üblichen Glückwünsche aussprechen. Ansonsten habe ich jetzt keinen weiteren Kommentar.
Zusatz. Dass jetzt ein Christdemokrat nach 20 Jahren Linksregierung an die Macht kommt, der die Wirtschaft schrittweise öffnen will, dürfte den Kanzler ja freuen. Was bedeutet das für deutsche Investitionsmöglichkeiten in Bolivien?
Der Bundeskanzler wird in wenigen Wochen zum EU-Lateinamerika-Gipfel fahren. Er wird sich auch dort einsetzen für Investitionsmöglichkeiten, für wechselseitige Wirtschaftsbeziehungen. Sie wissen, dass wir das Mercosur-Abkommen massiv unterstützen. Und wenn die Entwicklung in Bolivien einer Öffnung des Landes dient und Investitionsmöglichkeiten fördert, dann wird das selbstverständlich begrüßt.
Herr Rinke, war Ihre Wortmeldung zu Bolivien? Dann machen wir mit Frau Klaßmann weiter, bitte schön.
Ja, meine Frage richtet sich an das BMI und das BMVG. Wir kommen nochmal zum Thema Drohnenabwehr und möglicherweise Bekämpfung. Da wüsste ich gerne, weil Minister Dobrindt ja gesagt hat, man habe sich da geeinigt, dass man keine Grundgesetzänderung bräuchte, wüsste ich aber gerne, wie jenseits dessen die Einigung aussehen soll. Also wer kümmert sich um was? An welchen Orten, also kritische Infrastruktur auch jenseits von Flughäfen, Drohnen bestimmter Bauweise. Das ist ja in der Praxis nicht so schnell immer erkennbar, um was es sich handelt und vor allen Dingen auch wer dahinter steckt. Soll dieses Drohnenabwehrzentrum, das ja geplant ist, sozusagen nur generell die Abstimmung vorantreiben oder soll da sozusagen operativ im einzelnen Fall entschieden werden, wer sich um die Drohnen, die da fliegen, kümmern? Und ich wüsste gern von Herrn Cornelius, ob Sie meinen, dass die Abstimmung bei diesem Thema, wo es ja auch noch um das geplante Luftsicherheitsgesetz geht, wo sich was ändern soll, dass das schnell genug läuft angesichts der Lage, in der wir uns befinden.
Ich kann gerne anfangen. Also was Sie gesagt haben, betrifft ja zum einen die rechtliche Frage, die in dem Luftsicherheitsgesetz geregelt wird. Wie Sie zu Recht sagen, da herrscht Einigkeit und es ist auf dem besten Wege. Aber darüber hinaus kann ich Ihnen zum inhaltlichen Stand aktuell nichts sagen. Das andere ist das Drohnenabwehrzentrum. Da hat der Minister sich ja auch mehrfach zu geäußert. Das betrifft zum einen die Säule des Drohnenabwehrzentrums, dass eine gemeinsame Sichtweise erlangt werden soll zum Thema Drohnen zwischen den beteiligten Institutionen. Und in dem Drohnenabwehrzentrum ist ja auch eine operative Einheit oder wird eine operative Einheit untergebracht sein.
Wollen wir erst noch mal gucken, was das Verteidigungsministerium vielleicht ergänzen möchte?
Ja, ich möchte auch in dem Zusammenhang noch mal auf eine Äußerung von Minister Pistorius letzte Woche noch mal hinweisen. Er hat ja gesagt, grundsätzlich haben wir keinen Zuständigkeitswirrwarr. In Deutschland eigentlich ist das klar geregelt, wer für was zuständig ist. Die Frage ist nur, wer hat welche Fähigkeiten. um tatsächlich auch tätig zu werden. Wie ist es derzeit? Sie wissen, dass die Bundeswehr über ihren Liegenschaften und in sogenannten militärischen Sicherheitsbereichen gegen Drohnen vorgehen kann, die dort unrechtmäßig fliegen. Und wir können natürlich auf Anforderungen der Sicherheitsbehörden auch auf Grundlage des Artikel 35 Grundgesetz Amtshilfe leisten. Das haben wir auch getan, vor kurzem beispielsweise in München. Aber wichtig ist, diese Amtshilfe, die leisten wir subsidiär und unterstützend und auch nur im Rahmen freier Kapazitäten. Und einem Einsatz von Fähigkeiten zur Drohnenabwehr der Bundeswehr sind, wenn er dann als Amtshilfe erfolgt, auch klare rechtliche Grenzen gesetzt. Also wir dürfen derzeit Drohnen nicht physisch, also kinetisch unter Einsatz von Waffen bekämpfen. Dafür wären einfach gesetzliche Regelungen erforderlich. Und das streben wir jetzt an mit einer Änderung des Luftsicherheitsgesetzes. Hier ist ja der Paragraph 14 Luftsicherheitsgesetz der einschlägige, an dem man jetzt rangeht.
Zusatz?
Ja. Bevor Herr Cornelius dann auch noch was sagen darf, ich wüsste eben gerne, ob da operativ, Sie haben ja gesagt, da soll auch eine operative Einheit hin, ob die dann tätig wird in dem Fall, weiß ich was, über dem Energieversorger sowieso schwören drei Drohnen. Ne? Komm.
Also es gibt ja schon die operativen Einheiten, die Landespolizei, die Bundespolizei, die Bundeswehr, die auch schon die Fähigkeiten besitzt und besitzen muss, Drohnen zu bekämpfen. Und inwiefern genau diese operative Einheit ausgestaltet wird, das ist halt dann abhängig, wie das Drohnenabwehrzentrum genau aussieht. Und da ist ja der nächste Termin, dass dies auf der IMK beschlossen und dann auch konkretisiert wird. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dann leider nicht dazu sagen.
Herr Cornelius.
Ihre Frage war ja, ob die Bundesregierung das alles für schnell genug erachtet. Die kurze Antwort ist ja. Die ausführliche Antwort ist, Sie haben aus all den Äußerungen der Kollegen eben gehört, dass wir es mit einem komplexen rechtlichen, aber auch technischen Thema zu tun haben. Die Zuständigkeiten in Deutschland sind nicht ohne Grund so geregelt, wie sie geregelt sind. Dafür gibt es sehr kluge Überlegungen. Deswegen geht jetzt die Arbeit voran, wie eben die unterschiedlichen Institutionen sich darauf einstellen. Sie verfolgen auch die Debatte über die technischen Möglichkeiten zur Drohnenabwehr, die nicht gerade simpel ist. Und vielleicht ist auch an dieser Stelle nochmal die Erinnerung notwendig, dass Politik nicht wie ein Pizzabestelldienst funktioniert, wo Sie abends anrufen und dann wird es gleich geliefert. Sowas muss halt reifen. Und das tut es und das tut es mit hoher Dringlichkeit.
Herr Rinke dazu?
Ja, Herr Cornelius, nur eine Nachfrage zum Nationalen Sicherheitsrat. Der sollte sich ja auch in seiner ersten Sitzung mit diesem Thema beschäftigen. Ist diese erste Sitzung jetzt eigentlich terminiert? Es hieß immer zeitnah.
Der Nationale Sicherheitsrat tagt wie sein Vorgänger, der Bundessicherheitsrat, geheim. Und über Termine dieses Gremiums werden wir keine Auskunft geben.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, also Sie kündigen die vorher nicht an. Wird man danach erfahren, dass die getagt haben?
Der Nationale Sicherheitsrat wird in jeder Sitzung entscheiden, ob Elemente der Tagung quasi öffentlichkeitsrelevant sind oder kommuniziert werden sollen. Er wird auch geheimtagen und insofern ist das jedes Mal dann der Situation geschuldet.
Dann haben wir eine Nachreichung. Bitte schön.
Genau, und zur Frage bezüglich der Störungen bei Amazon Web Services kann ich Ihnen mitteilen, nach Rücksprache mit unserem nachgeordneten Bereich, weder der Bundesnetzagentur noch dem BSI liegen Kenntnisse über Störungen vor, die im Bereich der Bundes-IT. Dem Nationalen IT-Lagezentrum liegt zudem die Information vor, dass die Störung bei AWS in den USA inzwischen nahezu vollständig behoben ist. Wir beobachten die Lage aber weiterhin.
Bitte schön.
Vorsitzende, wenn wir bei den Nachrichtungen sind, würde ich vielleicht auch noch, wenn ich darf.
Ja, aber ich habe auch noch Wortmeldungen.
Gut, dann stellen wir das ans Ende.
Alles klar. Ich hatte dann Herrn Rinke noch.
Genau, nochmal eine Frage an Herrn Cornelius zu einem anderen Thema, Wehrpflicht. Der Kanzler hat heute Morgen als CDU-Vorsitzender in der CDU-Pressekonferenz gesagt, dass er mit Herrn Pistorius gestern Abend telefoniert hat, ein längeres Gespräch, und da habe man sich verabredet, dass man jetzt eine schnelle Lösung bei der Frage der Wehrpflicht finden sollte. Deswegen hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt, ob Sie uns da ein paar mehr Details nennen können. Wird jetzt doch die Bundesregierung eine eigene Lösung ausarbeiten? Ich dachte, man überlässt das jetzt erstmal dem Parlament.
Also ich habe jetzt keinen Zeitplan, den ich Ihnen geben darf, aber ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass diese Entscheidung unter hoher
Dringlichkeit steht, dass sie also schnell gelöst werden muss. Und am Ende muss es eine Entscheidung sein, die sowohl das Parlament wie auch die Bundesregierung einvernehmlich tragen. Und deswegen macht es nur Sinn, wenn alle Beteiligten da miteinander reden.
Aber wird es jetzt einen neuen Vorschlag der Regierung geben? Also Frage an Herrn Cornelius oder Herrn Harms.
Es liegen ja einige Vorschläge auf dem Tisch, einige Ideen. Ich vermute, über die wird geredet. Sie werden weiterentwickelt oder konsolidiert. Das genaue Verfahren kann ich Ihnen nicht sagen.
Dann Herr Jung noch mal mit einem anderen Thema.
Ja, Thema Argentinien. Herr Cornelius, ich hatte jetzt noch nicht gesehen, dass die Bundesregierung sich geäußert hatte zu den Hilfen der Trump-Regierung für Milei. Da ist jetzt von 20 Milliarden Euro die Rede. Wie bewerten Sie das als IWF-Mitglied, diese ungewöhnlichen Hilfen, insbesondere vor der Kongresswahl in Argentinien, wo Herr Trump ja klargestellt hat, das Geld fließt nur, wenn Milei gewinnt?
Ich möchte die Entscheidungen anderer Regierungen nicht kommentieren. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es in der Bundesregierung noch nicht Beratungsgegenstand war.
Gab es denn von argentinischer Seite eine Anfrage an die Bundesregierung, mit Geld einzuspringen?
Meiner Kenntnis nach nicht, aber das heißt nicht, dass ich über alle Details in den Häusern informiert bin. Das weiß ich nicht.
Möchte das Auswärtige Amt ergänzen? Bitte? Das BMF.
Da nichts zu ergänzen.
Okay.
Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann habe ich noch notiert Herrn Steiner.
Ja, an das BMV in dem Fall, und zwar zur E-Ladesäulen-Infrastruktur-Strategie oder wie auch immer es korrekt genau heißt. Ich würde gerne wissen, diese Nachtblockierung, die dort mit thematisiert ist, die aufgehoben werden soll nach Willen des Ministeriums, dafür muss eine EU-Richtlinie geändert werden. Bis wann soll das denn kommen, zum einen? Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, warum ist das nicht mit einer Vehicle-to-Grid-Verknüpfung versehen, dass sozusagen eine Nachtblockierung einer Ladesäule nicht automatisch dann auch dazu führt, dass die Nutzer als Stromspeicher fungieren müssen.
Vielen Dank, Herr Steiner. Sie sprechen unseren Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 ein, den wir jetzt vorgelegt haben als Referentenentwurf, der jetzt auch noch in einer weiteren Abstimmung ist. Den Punkt zum Thema Stromspeicher finde ich sehr interessant von Ihnen. Werde ich jetzt auch mal fachlich nochmal berückprüfen. Und müsste Ihnen dazu was nachliefern, wie denn genau dieser Punkt ist. Aber wie gesagt, wir sind jetzt momentan im Status eines Referentenentwurfs. Da ist natürlich auch noch einige Dynamik mit drin, auch mit Länderverbände-Anhörung an der Stelle.
Das Thema ist ja relativ praxisrelevant für die Leute, die ein Elektrofahrzeug besitzen. Daher nochmal die Frage, es gibt viele Bereiche, die in europäischen Richtlinien geändert werden müssten. Was wäre denn dann der Zeithorizont, bis dann diese vielleicht auch interessanten Nachrichten für die Nutzer dann vielleicht auch irgendwann Realität werden könnten?
Für uns ist es ein sehr wichtiges Thema, das Thema der Ladeinfrastrukturausbau rauszugehen, weil das wird unser Ladeplan für 2030 sein, der die Kernmaßnahmen identifiziert. Und natürlich ist da eine sehr verbraucherfreundliche Perspektive drauf zu legen. Deswegen ist es für uns natürlich auch, diese Nutzerfreundlichkeit zu steigern, ein sehr, sehr prioritäres Thema. Zu Ihrer dezidierten Nachfrage müsste ich Ihnen was nachliefern.
Nachreichung ist unser Stichwort. Das Verteidigungsministerium hatte noch weitere Infos.
Ich habe noch eine kleine Fußnote, Herr Steiner, weil wir über die Kalkulation des zukünftigen Bedarfs an Luftkampfsystemen für die Luftwaffe gesprochen haben. Mir war noch mal wichtig zu sagen, das hatte ich vorhin vergessen, dass natürlich Ausgangspunkt für diese Kalkulation die NATO-Fähigkeitsziele sind, die wir beim NATO-Gipfel in Den Haag beschlossen haben. Unsere Luftwaffe ist eine Bündnisluftwaffe. Und soll natürlich zukünftig über all die Mittel verfügen, um ihren Auftrag im NATO-Rahmen auch wahrnehmen zu können.
Nachfrage zur Nachreichung?
Ja, genau, da muss ich dann doch einmal noch direkt nachfragen. Das heißt, was Sie vorher gesagt haben, dass aus 80 Tornados 35 F-35 plus ein bisschen Eurofighter werden könnten oder vielleicht auch mehr noch F-35, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern das könnte auch wieder deutlich mehr sein, wenn die Fähigkeitsbeschreibungen der NATO entsprechend sind, dass die Bundeswehr dies benötigen würde. Korrekt?
Also wir überprüfen natürlich immer, wo wir mit Blick auf die Erfüllung der NATO-Fähigkeitsziele stehen. Die Zahlen, die derzeit im Raum sind, habe ich heute hier nicht zu ergänzen.
Dann Frau Kollegin noch zum Schluss. Frau Kollegin, hallo. Bitte schön, wenn Sie in das Mikrofon sprechen, bitte.
Ja, also meine Frage richtet sich an das Auswärtige Amt, Frau Deschauer. Gestern gab es Wahlen auf Zypern, beziehungsweise auf dem besetzten, aus dem lokal besetzten Teil Zyperns. Wie kommentieren den Ausgang dieser Wahlen?
Eigentlich gar nicht. Also ich würde nicht das mit Bezug auf die sogenannte türkische Republik Nordzypern kommentieren. Was ich sagen kann, ist, was die Haltung der Bundesregierung ist zur Zypernfrage. Die ist Ihnen vermutlich bekannt, aber vielleicht nochmal wichtig, weil das Thema nicht so oft hier drankommt. Deutschland unterstützt den UN-geführten Prozess sowie die Schaffung einer bizonalen, bikommunalen Föderation im Einklang mit den einschlägigen UN-Resolutionen. Und dafür ist die konstruktive Beteiligung aller Akteure am UN-Prozess erforderlich. Wir hoffen auf eine neue Dynamik in diesem UN-geführten Verhandlungsprozess.
Erhoffen Sie also eine Wiedervereinigung, soweit ich das verstanden habe, der Insel?
Ich erhoffe genau das, was ich gerade gesagt habe.
Dann Herr Steiner nochmal.
Ja, kurze Nachfrage. Hat sich denn da bei der Reise in die Türkei irgendetwas abgezeichnet an möglicher Bewegung, was Zypern angeht?
Ich war selbst bei der Reise nicht dabei, würde aber auch es so handhaben, dass wir nicht aus vertraulichen Gesprächen des Außenministers mit Counterparts, auch wenn Sie das jetzt vielleicht überrascht, berichten werden. Und ich glaube einfach, wie ich es eben dargelegt habe, was die Haltung der Bundesregierung ist, in der Sache hoffen wir auf eine neue Dynamik in dem UN-geführten Verhandlungsprozess, der uns wichtig ist und hinter dem wir stehen.
Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag.